Total einfach. Was gibt's denn da für ein Zuständigkeitsproblem? Die Leute sollen ihren Scheiß da einfach nicht reinkippen.
Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
Christian, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Good News.
Julius.
Ich habe es wie ein Roboter gemacht.
Auch ich heiße dich willkommen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Good News.
Bist du schon KI?
Fast. Fast.
Weil?
Ich wirklich viel benutze.
Wie?
Andauernd.
Hat die Technologie eine Zukunft, deiner Meinung nach?
KI?
Mhm.
Kommt drauf an, was du meinst, weil im Grunde steckt es ja in ganz vielen Dingen schon drin, ohne dass wir es mitkriegen.
Sag fünf.
Fünf Programme, wo es drin steckt?
Fünf Dinge. Du hast gerade gesagt, ganz viele.
Also Zendesk als Ticketverarbeitungssystem, Monday als Projektmanagementsystem, ChatGPT.
Okay, denk dir Sachen aus. Hast du so ganz viele? Drei Sachen.
Soll ich weitermachen?
Zendesk, was ist das?
Dann hier Teams ist auch mit drin, Zoom ist mit drin, Google, überall, alles voll mit KI.
Okay, ist das genauso erfolgreich wie Krypto? Davon hat man auch lange nichts gehört.
Hab gerade einen interessanten Artikel gelesen über den Präsidenten von San Salvador, der Krypto als Staatswährung ausgerufen hat.
Stark.
Aber hat nicht geholfen, ist trotzdem korrupt.
Was macht er jetzt?
Unterdrückt Menschen.
Ah ja, okay, selten kopiert der Mann, aber oft erreicht.
Oft erreicht, selten kopiert, aber auch keine gute Nachricht.
Kann ja noch kommen. Warst du schon mal in San Salvador?
Nein.
Soll sehr schön sein.
War schon mal in San Sebastian.
Mm.
San Salvador soll sehr schön sein. Das war bis vor 5 Jahren, war das der kriminellste Staat in Südamerika.
Ja.
Menschen sind verreckt wie die Fliegen.
Gut, ich spreche von der Landschaft.
Habe ich gerade gelernt. Der hat das größte Hochsicherheitsgefängnis gebaut, das zentral in einer Stadt liegt. Passen 40.000 Menschen rein. 40.000, wie viel passen Moabit rein? 1.000, 2.000, 5.000?
Musstest du wissen.
Damals.
Hast du schon mal einen rausgeholt?
Rausgehauen?
Ja. Immer wenn ich die ganzen Förderverträge unterschreibe, bitte ich die Kollegen, eine Pfeile reinzulegen, wenn sie mir einen Kuchen schicken später. Weil, hast du schon mal gesehen, Corona-Hilfen, wie lange ja. Die Verträge sind?
Oh ja.
Wird gerade alles geprüft. Ne?
Ja, ich weiß.
Also, schön, dass wir die Gelegenheit haben, dich hier nochmal zu sehen. Du bist bald im Maximum Security Prison in San Salvador.
Noch bin ich hier, bald in Salvador. Dann gibt's Good News aus Salvador.
Aus dem Knast.
Knast-News.
Mir fehlen die Worte.
Wer von uns beiden fängt an?
Ich fange an.
Du fängst an.
September.
Sehr schön. Wir haben noch gar nicht geklärt. Wie geht's dir?
Sehr, sehr gut, wahrscheinlich. Die Frage zu stellen, wie geht's denn dir eigentlich?
Hab Schnupfen.
Du hast auch immer irgendwas. Du hast immer so.
Sonst geht's mir immer sehr, sehr gut.
Ein Ding am Laufen.
Aber jetzt gerade habe ich Schnupfen.
Heute die Nase. Hey, wir haben uns noch gar nicht über Gregor Gysi unterhalten und dieses schreckliche Interview.
Wollen wir das noch kurz machen?
Hm?
Das war ein schönes Interview.
Ja, schön blöd.
Nein, ich habe Feedback bekommen.
Ja.
Er ist gar nicht so wunderlich, wie wir das wahrgenommen haben.
Ach so.
Er ist nur anders.
Okay, irgendwie anders.
Irgendwie anders. Ich bin aber trotzdem dankbar für das Interview. Ist doch schön, dass er sich Zeit für uns genommen hat. Und im Übrigen, das Video hat performt auf TikTok.
Ey. Welches?
Pow. Es gibt ein Video von ihm auf TikTok. Das haben wir auch auf Instagram ausgespielt.
Haben wir das gemacht?
Ja.
Haben wir einen TikTok-Kanal?
Ja, sicher. Gibt einen guten neues TikTok-Kanal.
Wusste ich nicht.
Haben wir ausgespielt. Hat richtig performt.
Mit KI?
Wahrscheinlich, ja.
Wie sieht es aus?
Das Video?
Ja, was passiert da?
Wenn man sieht, Gregor Gysi und er erzählt was und seine, weißt du, was sein bester Satz war, seine beste Szene?
Nein.
Kannst du dich erinnern, dass er uns nahegelegt hat, wenn es einmal nicht so gut geht, dann soll man trinken, aber nur in Maßen und dann legt man sich ins Bett und am nächsten Tag ist alles wieder gut? Hm. Hat performt. Ich finde, das ist ein wichtiger Ratschlag auch für die jungen Menschen. Das
war der zweitbeste Ratschlag. Der beste Ratschlag war, sich mehr russische Produkte zuzulegen.
Die guten russischen Produkte.
Die Dinge, die man da kaufen kann für den alltäglichen Bedarf.
Wie sehr hat sich hinterher beschäftigt, das Interview, auf einer Skala von 0 bis 10?
0.
Aber hast du es trotzdem anderen erzählt?
Noch nicht.
Na, jetzt aber.
Ja, jetzt. Ich
hast du mit niemandem drüber geredet?
Ja, naja.
Ich war nachträglich imprägniert.
Ich habe versucht, jetzt darüber zu sprechen, aber ich merke auch, dass jetzt nichts Sinnvolles irgendwie daraus
ich bin ihm trotzdem erwächst. Danke, Gregor. Immer wieder gerne.
Ja. Beim
nächsten Mal komme ich ohne Christian, der stellt kritische Fragen. Das finde ich auch im Sinne des Journalismus
gar
nicht gut.
Ich keine kritischen Fragen gestellt.
Doch,
ich bin
du wolltest ihn
bekommen.
Hast ihn gefragt. Hast mit ihm darüber reden wollen, ob sich die Russen die DDR zurückholen.
Meine Frage
jetzt ist
gewesen,
aber gut, Herr Johann.
Menschen, die dieses System erlebt haben, warum die so pro-russisch eingestellt sein können oder pro-Moskau.
Findest du wirklich, dass das eine Frage ist?
Ja.
Finde ich überhaupt nicht.
Ja, aber die Unterschiede. Also in Polen überhaupt nicht und in Ungarn kein Problem. Wie kann das sein? Haben dort die gleichen Erfahrungen gemacht. Volksaufstände niedergeschlagen, an die Knute genommen.
Mich wundert das in Deutschland überhaupt nicht. Die sind auch über Jahrzehnte so sozialisiert worden.
Wer?
Die Menschen, die im Osten aufgewachsen sind.
Das gibt es doch auch gar nicht so. Es gibt doch auch keine gemeinsame Erfahrung, ob du am Meer groß geworden bist. Natürlich, du hast dieses Unrechtssystem irgendwie erlebt, aber das war doch nicht nachhaltig so.
Ja, da reden wir mal im Nachgang drüber, erzähle ich immer ein bisschen.
Vor 35 Jahren ist es zu Ende gegangen.
Erzähle ich dir ein bisschen Schwank aus meiner Familiengeschichte.
Ich habe dafür kein Verständnis.
Verstehe ich, das ist das eine, aber eine Erklärung habe ich, das ist was ganz anderes.
Das stimmt. Das ist eine gute Nachricht, dass du den Unterschied kennst mittlerweile. Bildungsauftrag
erfüllt. Das ist, weil wir hier beide immer...
Aber es war schwierig. Also Leute, hört es euch nochmal an. Kleiner Call to Action.
Call to Action.
CTA, sagt man, glaube ich. Ne?
So, das war es auch schon wieder.
Ich fange an. Aber nur kurz.
Nur kurz?
Kurze Good News. Ich habe geguckt, was sind, genau, ich Europäische Akademie Berlin, wir interessieren uns immer dafür, was europäische Highlights sein könnten. Und es jährt sich jetzt im September zum 40. Mal die Einführung der European Heritage Days. Sagt dir das was? Wir machen mal ein bisschen, wir drehen mal um. Sokratische Lehrmethode. Bin ich berühmt für. Kennst du die? Sokrates?
Oder Heritage?
Heritage.
Ist ein Fußballer, hat früher bei Arsenal gespielt. Harry Tedge. War bekannt für seinen Tedge-Tedge-One-Tedge-Fußball.
In Deutschland bekannt als Europäische Tage des Denkmals. Gemeinsames Projekt des Programm des Europarats und der Europäischen Union. Warum ist ein Europarat und Europäische Union, warum müssen die ein gemeinsames Projekt machen? Ist das nicht das Gleiche? Was ist der Unterschied zwischen Europarat
und... Natürlich nicht das Gleiche, aber was stellst du mir in so einer einfachen Frage? Sollen die Leute selber recherchieren, wenn sie es nicht wissen?
Sehr gut. Genau die richtige Antwort. Kennst du den Unterschied zwischen Rat der Europäischen Union, Europäischem Rat und Europarat?
Ja. Das ich eine nicht. Wird mit T geschrieben, das andere mit D.
Das Europäische Rat. Europarat wird später nochmal bei meiner zweiten News wichtig. Kooperiert hier mit der Europäischen Union, ist nicht die gleiche Organisation. Natürlich miteinander verwandt, haben die gleiche Hymne und die gleiche Flagge. Also es ist auch verwirrend gemacht. Weißt du, was da passiert beim Europäischen Tag des Denkmals?
Ja, das weiß ich. Das ist wie bei dem Tag der goldenen Gedenksteine hier in Berlin. Da gehen alle mit einer Zahnbürste los und dann schrubben die ganz fein die Denkmäler sauber.
Das ist erstmal sind, also so wie Tag der offenen Tür. Die Denkmäler sind geöffnet in fast 50 Ländern in ganz Europa. Und das Ziel ist, eine europäische Gedenk- und Erinnerungskultur zu begünstigen und dazu beizutragen, dass die Menschen sich darauf besinnen, kulturelle Traditionen, Denkmäler besuchen und gemeinsam sich dessen erinnern, was in ihren Ländern und Städten passiert ist.
Das ist okay, gut.
Du guckst sehr skeptisch.
Ne, ist gut, finde ich schön.
85 eingeführt, Kulturerbe. Immaterielle Kulturgüter, deswegen habe ich es eigentlich gefunden, das ist von dir, ne? Das,
wir hatten schon mal
EDM, Electronic Dance Music, ja, EDM genau. Aus Berlin oder Techno aus Berlin war das.
War aber noch anderes, da waren auch
Klöppelarbeiten und Podcasting.
Claudia Roth war, ich erinnere mich auf jeden Fall an Claudia Roth, die war daran beteiligt.
Du hast dich dafür eingesetzt, dass Podcasting auch zu einem immateriellen Kulturgut wird. Wir waren auf einem guten Weg, die Jury hat getagt. Hat aber vorher das Gysi-Interview gehört und gesagt, nein, machen wir nicht. Nicht so, nicht mit Gigi. Also, jetzt Jubiläum, Zeit genug, sich mal damit auseinanderzusetzen. Einmal googeln, einmal gucken, wo ist dieses Denkmal in meiner Nähe, was ich vielleicht besuchen kann und wie kann ich mich im nächsten Jahr daran beteiligen. Ist ein wichtiges Thema. Also, gibt es eine europäische Kultur? Was ist für dich europäisch, wenn du an Kultur denkst?
Döner.
Noch was? Europäisch.
Falafel.
Okay. Shawarma auch oder nicht?
Offene Grenzen. Ist aber blöd, wird ja gerade zurückgebaut. Schade. Einheitliche Währung wäre auch eine feine Sache.
Der Binnenmarkt. Der Binnenmarkt ist das große Thema. Aber ist es Kultur? Würdest du sagen, ist es Kultur?
Der Euro an sich als Geld, ja, klar ist es Kultur. Ja,
Geldkultur.
Geldkultur.
Finanzkultur.
Elektronische Musik.
Du bist doch ein Musiker. Sag doch mal eine Sache, die europäisch ist.
Johann Sebastian Bach.
Die Oper ist europäisch. Ist eine europäische Kulturform.
Johann Sebastian Bach, sag ich doch.
Viele Opern von Johann Sebastian Bach, ganz berühmte Opern. Sag mal eine. Okay, deine Good News.
Sehr schön. Christian, welches Denkmal besuchst du denn?
Ich besuche die Topografie des Terrors, mag ich sehr gerne. Extrem gut aufgearbeitet. Und ich war gerade außerhalb von Berlin. Ich war in Österreich im Urlaub und wir waren im Obersalzberg und die Dokumentation, die ist ganz neu. Vor wenigen Jahren aufgemacht, ich glaube vor 2 Jahren, kann nicht länger her sein, extrem gut, weil dieser Ort, der ja dafür bekannt war, irgendwie, dass es diese Idylle gab und dass der Führer da immer seinen, nicht nur Urlaub verbracht hat, extrem eng verbunden ist mit all den Verbrechen der Nationalsozialisten, weil viele der Entscheidungen zum Massenmord, vor allem an Juden, dort getroffen wurden und er hat ein Drittel seiner Regierungszeit da verbracht. Also es war eigentlich sowas wie die zweite Staatskanzlei, Kanzlei, der Führerkanzlei gewesen von ihm. Und dafür
Kanzlei ist dieses, hoch zwei.
Da ist dieses Dokumentationszentrum extrem gut gebaut, weil es immer noch die Gefahr gibt, dass es diesen Hitler-Tourismus gibt, dass Leute da hinfahren. Es ist eine schöne Gegend, aber die Fotos und all das, was da passiert vom Berghof, das hat immer so einen ekelhaften Touch auch, weil die Leute natürlich auch an den Führer denken und so Führer-Devotionalien wurden da auch verkauft früher und da mittendrin ist jetzt ein extrem gut gemachtes vom Potsdamer Zentrum für zeithistorische Forschung kuratiertes Gedenkzentrum, was die Geschichte des Nationalsozialismus so aufzeigt, wie sie gewesen ist, nämlich als ein voller von Hass geprägt und auf Vernichtung ausgelegtes rassenideologisches Programm und das tut einfach gut zu sehen, wie Geschichte auch behandelt werden kann an diesen Orten und das gehört sich so. Und deswegen ist es, glaube ich, gerade im Moment mein, man kann nicht sagen Denkmal, aber mein Lieblings-Geschichtsort, wo es gut aufbereitet ist. Gut
gemacht. Ich habe an das Sommerinterview eines Spitzenkandidaten der AfD denken müssen, auf die Fragen, welches das Buch wäre, das er allen empfiehlt. Hast du das vor Augen?
Nee. Was hat er empfohlen?
Wir spielen das hier mal kurz ein.
Welches Buch sollte nach Ihrer Meinung jeder gelesen haben? Ja, es gibt unterschiedliche Bücher. Ich meine, für viele Christen ist die Bibel ein wichtiges Buch. Ich denke, es gibt Bücher über Fachliteratur, die man natürlich immer wieder in den Vordergrund rücken muss. Ja, ich lese zum Beispiel viel Fachliteratur, was mein ehemaliges Gewerk angeht, was Handwerk angeht, wo man vor allen Dingen die Grundtugenden auch für den Beruf sieht. Aber
wie heißen die dann so?
Ja, ich meine Architekturbücher zum Beispiel. Ich lese sehr gerne Architektur, zum Beispiel von der Gründerzeit, vom Jugendstil. Wir sind ja hier in Berlin und wir haben ja erst darüber gesprochen, wie Architektur hier in Berlin gestaltet wird, wenn man diese Neubau- und Sichtbetonbauwerke sieht. Also das sind alles Dinge, die mir nicht gefallen, wenn ich auf den Reichstag schaue. Das ist Architektur, die ich liebe.
Daran muss ich eben denken, bei der Frage nach dem Denkmal, welches du besuchst. Naja, gut. Sehr schön, Christian, danke für den Ausflug.
Du kriegst mich da, dass ich keine Denkmäler besuche.
Danke für den Ausflug zum Obersalzberg. Meine gute Nachricht. Ich habe eher was Lokales. Du schweifst schon wieder in die Ferne.
Ich habe noch was Europäisches. Soll ich mein zweites
nehmen? Nein, ich bin dran. Wozu in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Meine Nachrichten sind heute beide lokal.
Okay.
Hyperlokal? Hyperlokal. Was verbindest du mit der Stadt Bremen?
Oh, sehr viel. Wirklich sehr viel.
Erst Gutes? Mal,
ja, natürlich nur Gutes.
Was?
Also das Erste, was jedem einfällt, ist dieser wunderbare Fußballverein, den es von da gibt, Werder Bremen. Ist ein toller Club, muss man einfach sagen. Neidlos anerkennen. Ich bin ein großer Fan von einem anderen Verein. Aber
wie ging das mit dem Fisch und Werder?
Das weiß ich nicht. Ich weiß, wo die Weser einen Bogen macht. Da ist Werder Bremen zu Hause. Ist ein toller Verein. Ist eine tolle Stadt, sind tolle Leute.
Du sagst immer was Positives, ich sage was Negatives.
Hamburg hat das Tor, Bremen hat den Schlüssel. Bremen
nein,
hat
nein, Specs. Jetzt hör doch mal auf. Immer, du
die Stadtmusikanten.
Ach, okay, dann mache ich meine ganzen negativen Sachen eben halt.
Wieso negativ? Du solltest doch Good News machen,
Freund. Ich muss erstmal ein bisschen Framing betreiben für die Stadt Bremen. Ich verbinde mit der Stadt Bremen nicht viel Gutes.
Eine arme Stadt.
Bremen hat die höchste Kriminalitätsrate Deutschlands, bezogen auf die Einwohner.
Quatsch.
Ist so.
Ach, Gesetz der kleinen Zahl. Du kennst doch Statistik. Ist nicht rausgerechnet richtig. Okay, wenn in einer kleinen Stadt ein Mord passiert, dann ist es prozentual natürlich mehr als in einer großen Stadt.
So wenig Einwohner hat Bremen ja nun
auch. Wie viele denn?
Zwei. Die Arbeitslosenquote in Bremen zählt zu den höchsten in Westdeutschland.
Okay.
Pass auf, der hier ist auch lustig. Verkehr um Bremer Autoring ist berüchtigt für Staus.
Ja.
Bremen hat ein Riesenproblem mit Drogenkriminalität. Mir fällt nicht viel Gutes ein zu Bremen. Aber Bremen hat einen Titel gewonnen. Und zwar eine EU-weite Auszeichnung. Mhm. Und das hältst du nicht für möglich. Bremen war in Konkurrenz mit
Sevilla?
Nein, warte mal.
Barcelona?
Mit Lissabon und Madrid und wurde ausgezeichnet als Best Organic City. Best Organic City. EU-weite Auszeichnung ist Bremen. Hat folgenden Hintergrund. Seit 2015 setzt die Stadt Bremen auf ökologische Landwirtschaft. Wir können das gleich diskutieren, weil ich mich frage, wo da Landwirtschaft betrieben wird. Aber auch auf, nachhaltige Beschaffung. Hat zur Folge, dass inzwischen rund jährlich 2,9 Millionen Mahlzeiten in den öffentlichen Einrichtungen auf Bio umgestellt sind. Alles in allem, mega geile Sache. Ökologische Landwirtschaft hat in den letzten Jahren zugenommen von 9,5% auf 33% und ist damit im europaweiten Vergleich innerhalb dieses Wettbewerbs eben spitze gewesen.
Tipptopp.
Tippi, toppi, auf nach Bremen. Gab leider kein Preisgeld.
Ich mir auch noch. Das hätten die aber gebrauchen können. Bremen ist traditionell auch eine arme Stadt.
Ja.
Also was heißt traditionell? zu Zeiten der Kaufleute, die das alles hochgepusht haben in der Hansezeiten, keine arme Stadt, aber
91 Schulen sind an der Bioversorgung beteiligt.
91 Schulen, mehr gibt es auch nicht in Bremen, würde ich mal vermuten.
Und da funktioniert die Schulversorgung wenigstens hier in Berlin.
Da sprichst du was an.
Da sprichst du was an. Also meine gute Nachricht, die Überschrift dazu. Bremen gewinnt EU-Auszeichnung als Best Organic City.
Beste Stadt Europas.
Bio-Stadt-Projekt.
Bio-Stulle. Und kein Preisgeld, aber dürfen sie sich quasi auf die Homepage klatschen.
Können sie sich jetzt eine Anstecknadel machen.
Bremen.
Ein paar geile Giveaways.
Die haben so diesen Schlüssel.
Ponchos wären geil. Ponchos oder ein paar Fächer oder so. Kann man ja machen jetzt. Machen wohl welche.
Schulfächer. Bremen ist immer meine Hoffnung, dass Berlin nicht auf dem letzten Platz landet bei diesen ganzen PISA-Tests. Deswegen mag ich Bremen auch. Den müssen wir uns warm halten.
Gut, Grüße gehen hiermit dann raus nach Bremen.
Ja.
Grüße Bremen.
Macht weiter so.
Gehen wir in die Pause.
Sehr gerne.
Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns.
Okay.
War eine tolle Pause. Ich habe viel gelernt.
Ich habe mir die Nase geschneuzt.
Was ist am 3. September 1953 passiert? Also heute vor 70 Jahren.
Das kann ich ja ganz genau sagen. Am 3. September, sag nochmal, ja, bitte.
1953. Aber du kannst es nicht wissen.
Am 3. September 1953 ist der Bernd mit seiner Frau Ingeborg. Achso, ich soll ablesen.
Ah.
Ja, da laufen Kameras mit. Aber ich meine ein anderes Ereignis. Ich meine, da ist der Bernd mit seiner Frau Ingeborg in Ingolstadt über die Straße gegangen.
Warte, ich check das mal kurz.
Und war völlig überrascht, als ihm eine Katze mit einer Bratwurst in der Hand über den Weg gelaufen ist, gejagt von einem Elefanten.
Das stimmt soweit. Aber was ist danach passiert?
Haben sie einen Zirkus aufgemacht.
Zirkus, bist du sicher, ist das die Antwort oder was anderes?
Bin mir ganz sicher.
Es war kein Zirkus.
Was war denn da?
Es war ein Tiergarten, Privatzoo, ein kleiner.
Das waren nämlich die Eltern von Herrn Dr. Knirin.
Ingeborg und Bernd. Erinnerst du dich noch an das Interview mit Herrn Knirin? Andreas.
Das waren die Eltern von Andreas.
Das heißt, man muss sich die Straßen in der Stadt so vorstellen, wie die Adern eines Organismus und wenn die verstopft sind, dann geht es immer nicht weiter. Und Berlin macht da gar nichts.
Ach so, erzähl.
3. September 53 ist die Europäische Menschenrechtskonvention in Kraft getreten. Haben wir gerade Jubiläum gefeiert. Was weißt du, also ist ja Quatsch, dich das zu fragen. Ist ein internationales Abkommen,
ja.
53 in Kraft getreten, 50 verabschiedet. Alle 56 Mitgliedstaaten des Europarats haben das unterzeichnet, ratifiziert, darunter auch Deutschland. Überlegst du gerade, was die 46 Staaten sind des Europarats?
Ja.
Das sind eigentlich alle Staaten, die im geografischen Europa liegen.
Außer
Belarus und Russland. Die sind suspendiert worden, weil sie die Todesstrafe wieder eingeführt haben. Das war der offizielle Grund. Also das ist ein Merkmal zum Beispiel, dass diese Länder keine Todesstrafe vollstrecken.
Hätte San Salvador quasi keine Chance?
Die hätten eine Chance, wenn sie das nicht machen würden und wenn sie
in Europa
lägen. Ja, es gibt ja es gibt ja viele Länder auch außerhalb des geografischen Europas, die trotzdem lange Zeit entweder Teil der europäischen Gemeinschaften gewesen sind oder immer noch Teil Europas in irgendeiner Form sind. Die französischen Überseegebiete zählen als französisches Mutterland. Zypern ist auch geografisch nicht in Europa, ganz interessant, liegt auf dem asiatischen.
Die Türkei eigentlich auch nicht, weil es so ein ganz kleiner Zipfel ist.
Ja genau, ist auch ein gutes Beispiel dafür, für ein Land, was nicht zur Europäischen Union zum Beispiel gehört. Beitrittskandidat seit vielen, vielen Jahren.
Wollte mal gucken.
Aber Mitglied des Europarats. Zum Beispiel auch Istanbul-Konvention. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die ist ganz wichtig.
Kenn ich nicht.
Nach Istanbul benannt, einer türkischen Stadt. Und die Konvention besagt, dass man sich einsetzt gegen Gewalt gegen Frauen und gegen Kinder.
Gut.
Ganz wichtig.
Gute Sache.
Genau, und das zu unterschreiben bedeutet ja immer bei diesen internationalen Abkommen, dass sich die Staaten auch verpflichten, dann das in Gesetze zu gießen und dahinter zu stehen und das umzusetzen. Und genau das betrifft auch die Europäische Menschenrechtskonvention. Wir dürfen diese Dinge einfach nicht vergessen. Es wirkt so lange her und so alt, aber es geht um den grundlegenden Schutz der Menschenrechte in Europa. Kann man erstmal nichts gegen haben. Man nickt es so ein bisschen weg. Aber wir wissen auch, dass es nicht mehr zur Normalität gehört, dass alle Staaten das achten, was Menschenrechte sind. Da sprechen wir noch gar nicht über Bürgerrechte und Pressefreiheit und Versammlungsfreiheit, sondern einfach das Recht auf Leben steht da drin. Ganz grundlegend. Freiheit, Sicherheit. Also Recht auf Leben, Verbot von Folter zum Beispiel, ist auch ein Teil dieser Menschenrechtskonvention. Recht auf ein faires Gerichtsverfahren. Ja, all das, was wir heute Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens sowie Meinungs-, Religions- und Versammlungsfreiheit. Und auch das Diskriminierungsverbot spielt eine Rolle. Und was mir dazu einfällt, ist halt, wenn wir für Demokratie auf die Straße gehen und uns dafür einsetzen, wir haben auch oft in diesem Podcast darüber gesprochen, was wir eigentlich meinen, also was meinst du, wenn du über Demokratie sprichst? Du meinst natürlich, dass die Minderheit geschützt wird, auch wenn die Mehrheit die Macht hat, soll es der Minderheit ermöglicht werden, irgendwann selbst auch die Macht zu übernehmen, damit dann denjenigen, die jetzt in der Mehrheit sind, nicht das Gleiche passiert, was sie denen androhen, die in der Minderheit sein könnten. Also es geht einfach darum, Regeln einzuhalten. Und es geht eigentlich viel mehr um so Rule of Law, nennt man das, um Rechtsstaatlichkeit, ist das deutsche Wort. Und es geht weniger darum, dass die Mehrheit entscheidet. Das ist nicht so schwer. Das machen die Gorillas auch so oder die Schimpansen. Dass wenn da 5 sich verbrüdern gegen 2, dann hat auch die Mehrheit entschieden. Und das ist ja das große Problem, dass wir Staaten auf der Welt haben, die nennen sich Demokratien. DDR, da steckt es mit dem Namen. Nordkorea heißt eigentlich Demokratische Volksrepublik Nordkorea. Da würden wenige zustimmen, dass es wirklich demokratisch ist. Aber du siehst, dass dieser Begriff nicht geschützt ist.
Kim Jong-un vielleicht schon.
Was wir eigentlich meinen, sind Bürgerrechte und Freiheiten, die nicht beschnitten werden dürfen. Und dafür steht diese Europäische Menschenrechtskonvention. Deswegen wollte ich die hier unbedingt mit unterbringen. Hat einen großen juristischen Bestandteil auch. Ist sehr wichtig für den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Und kann da, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, da kann man die einklagen, diese Rechte. Und kann sich quasi auch darauf berufen, dass es diese Konvention gegeben hat, wenn du aus dem Land kommst, was diese Konvention unterschrieben hat.
Amen.
Naja, Amen. Früher oder später ist es dann alles nicht mehr so lustig. Wir haben auch
vor ein paar Jahren gedacht, ist überhaupt nicht lustig.
Spitzenkandidaten Brandenburg-Wahl hat er sich hingestellt auf die Frage, weil du Amen sagst, was verbinden Sie mit christlichen Werten? Hat er gesagt, der AfD-Spitzenkandidat Bernd. Dass man erstmal ans eigene Volk denkt.
Ja, das war seine Antwort. Hat er die Bibel gut gelesen?
Erstmal das und zweitens so dieser Begriff Volk, dass man ja einfach so, dass es so unwidersprochen benutzt werden kann, ist schon ziemlich bedenklich. Weil ich weiß, also er meint nicht das Volk, alle, die einen deutschen Pass haben, sondern da steckt was anderes dahinter.
Ja, sehr schön. Ich finde das sehr gut. Ich finde, dass, habe das ja schon mal vor kurzem gesagt, dass unsere Nachrichten, die sind so unterschiedlich. Es bildet so ein breites Bild, macht das. Weißt du?
Ist keine News jetzt gewesen, ich weiß. Aber es sind Jahrestage, es gehört auch mal hierher.
Finde ich gut. Auch wie du das Thema Europa immer wieder nach vorne stellst. Mir fehlt ein ganz kleines bisschen so eine Info über hässliche Hunde.
Gibt's nicht in Europa, was soll ich machen? Ich habe überall geguckt.
Okay, meine letzte gute Nachricht für heute. Ist ja viel Zeit schon vergangen.
Tempus fugit.
Schätz mal.
Okay.
Wie viel Müll in Millionen Tonnen
landet
jährlich im Ozean?
Im Ozean. 326 Millionen Tonnen.
326 Millionen Tonnen?
Ja.
Wow. Also es sind 8 bis 12 Millionen Tonnen.
Okay.
Und was
glaubst du? Also ganz Good News. Das ist viel weniger, als man denkt.
Das war's.
Super.
Das war's. Schön war's. Nein, was glaubst du, wie kommen 95% dieses Mülls dorthin?
Oh, das ist eine gute Frage. Über die Flüsse.
Exakt. 95% kommt über die Flüsse dort rein.
Mhm.
Und das ist am Ende, wir reden wirklich von Unmengen von Müll. Ich weiß nicht, kennen Sie diese Aufnahmen von dem Great Pacific Garbage Patch? Patch, ich muss nachgucken. Patch.
Ja, so ein Strudel.
Großer
Müllstrudel.
Strudel. Ja. Ist schon echt traurig, was da draußen alles rumschwirrt. Und am Ende landet es in den Fischen. Ich habe gestern gelernt, dass auf den Färöer Inseln darf ja noch eine bestimmte Walart gefangen werden, auf traditionelle Art und Weise. Aber es wird davon abgeraten, die Organe zu
essen. Walrecht.
Walrecht. Habe ich gestern gelernt. Also Färöer Inseln. Ist aber eine schlechte Nachricht, dass man dort Wale jagen darf, aber das Meer ist so verschmutzt, dass davon abgeraten
wird. Ich höre bis jetzt nur schlechte Nachrichten.
Ja, es wird davon abgeraten, die Organe zu essen.
Das ist die gute Nachricht?
Nein, die gute Nachricht ist, dass es in Deutschland das sogenannte Rhein Cleanup gibt. Rhein, wie der Rhein, nur auf Englisch. Rhein.
Mm.
Rhein Cleanup.
Rhein.
40.000 Freiwillige haben in insgesamt 30 Flüssen Müll gesammelt, nämlich 300 Tonnen Müll.
Warte mal, 300 Tonnen, ist das jetzt die richtige Zahl?
300 Tonnen ist jetzt die richtige Zahl.
Die meinte ich.
Was sie im Rhein gesammelt haben.
Ja. Ja. Und du meintest aber Millionen Tonnen, ne?
Genau.
8 Millionen landen im Jahr, pro Jahr im Meer.
Im Ozean.
Was auch Wahnsinn.
8 bis 12. Aber 300 Tonnen
nicht,
weniger.
Dieses Jahr nicht.
Wurden rausgesammelt.
300 Tonnen.
An Flüssen wie zum Beispiel der Mosel.
Kenne ich.
Mosel. Fließt die eigentlich in einen Ozean?
Die Mosel? Nee, die fließt in einen anderen Fluss, der dann in den Ozean fließt.
In welchen Ozean? Die fließt in den Pazifik?
Die Mosel? Nein, die fließt in einen anderen Fluss.
Ja, fließt der dann in den Pazifik?
Nein.
Geht ja gar nicht.
Geht schon.
Ist eine jährliche Veranstaltung von Gemeinden, Vereinen, Firmen.
Und Russland
Migrantengruppen, die daran teilnehmen. Ich weiß nicht, warum das so hervorgehoben wird, aber sie holen da alles raus, sie holen alles raus. Ganz besonders aktiv sind die Leute wohl in Mainz, Ludwigshafen und Trier.
Trier, eine der schönsten Städte Deutschlands und eine der ältesten.
Soll wohl so sein.
Porta Negra.
Es sind ganz viele unterschiedliche Menschen dabei und sie sagen, sie holen alles in allen unterschiedlichen Größen raus. Von ganz kleinen Mini-Teilchen bis zu kompletten Fahrrädern.
Und die Teile, die sie rausholen, fragen, wo bin ich denn hier? Und die Antwort ist Trier. Weil, ach so, hast du gesagt Rhein oder Rhyme?
Rhein.
Achso, ich dachte, es muss sich reimen.
Nein, Rhein Cleanup. Hier, Rhein Cleanup.
Ist das Teil des World Cleanup Days?
Das ist eine gute Frage.
Wahrscheinlich.
Du warst, ne, doch da auch mal sehr aktiv bei so
immer noch, immer noch.
Machst immer du noch. Immer noch?
Mhm.
Räumst du anderen Leuten immer noch den Müll hinterher?
Nee, umgekehrt jetzt.
Ah, ja.
Ich lege ihnen den hin.
Ich finde das auf jeden Fall eine sehr gute Nachricht, dass Menschen sich freiwillig engagieren. 40.000 ist schon auch echt eine ordentliche Zahl.
40.000 so viele Leute, wir hatten das gezählt.
Das habe ich gezählt, ich war vor Ort.
Mhm. Mit KI?
Mit KI. Ich hänge die Quelle hinten ran. Ich find, ich
die find, Quelle das des Flusses?
Mega gute Idee ist.
Moselquelle.
Ich fahre ja ab und zu, wir haben ja so ein ganz glitzekleines Boot und mit dem fahre ich ab und zu über die Havel.
Kleines Boot. Yacht. Das ist wie die Yacht, die da untergegangen ist vor Sizilien. Die hast du in doppelt so groß nachgebaut. Verstopfst die Havel. Tanker.
Du glaubst nicht, was da für Müll rumschwimmt.
In deinem Boot?
Nein. Auf der Havel und im Wannsee.
Ja, doch, glaube ich.
Die Leute kippen einfach ihren ganzen Mist da rein. Das ist total verrückt.
Ja, Flüsse und Böschungen ist echt ein Problem. Es gibt auch ein Zuständigkeitsproblem, weil man nicht genau weiß, wer dafür zuständig ist.
Ja, jeder selber seinen Müll da nicht reinzukippen. Ja,
natürlich hast du
recht. Total einfach. Was gibt es denn da für ein Zuständigkeitsproblem? Okay, die Leute sollen ihren Scheiß da einfach nicht reinkippen.
Ich habe es nicht verstanden.
So, aber die gute Nachricht ist, gibt halt auch Menschen, die es dann hinterher wieder einsammeln.
Die deinen Müll wegräumen. Ja, das darf eigentlich nicht sein.
Nein, ist es nicht. So, damit machen wir ein Wrap-up und binden den Wurstzopf ab. Haben wir schon lange nicht mehr verwendet.
Du verwendest es immer, du hast da so einen Fetisch.
Du hast das mal gesagt, ich hab's mir gemerkt, wir binden den Wurstzopf an dieser Stelle hier ab. Klar, das hast du gesagt, ich nicht.
Fake News.
Ich such das raus.
Hey, wer gewinnt die Wahlen in Amerika? Lass uns jetzt eine Wette abschließen, damit die Hörer
dokumentieren. Ach, ganz klar, ganz klar.
Isaac Harris.
Ganz klar, ja, ich auch.
Okay.
Aber wollen wir trotzdem wetten?
Wertlos.
Wir könnten wetten, wie groß der Unterschied ist zwischen ihr und Trump, das wäre lustig.
Popular Vote oder Electoral Vote?
Was ist ein, ach, scheiße.
Also die Stimmen, die abgegeben wurden, fließen ja nicht direkt.
Ja, in
die,
ja, genau, es geht über diese Wahlmännerverhältnisse.
Richtig,
ja. Ja.
Gut. Wahlleute, ne, sind nicht nur Männer, Freund.
Aber bis vor kurzem hat man, glaube ich, immer Wahlmänner gesagt, oder?
Ja, die Zeiten sind vorbei, ja, seit den 50er Jahren.
WahlmännerInnen.
WahlmännerInnen, ja. AußenministerInnen.
Wie heißt denn das Wort auf Englisch?
Electoral College.
Aha, was du alles weißt.
Ja.
Gut, was nimmt man denn jetzt? Totales Wähler? Weil wir demokratisch sind, wir nehmen Wähler.
PopularInnen. Vote heißt es, also die wirklich abgegebenen Stimmen. Die ja auch mal... Es kann auch mal, bei Hillary Clinton war das so, die hatte mehr Stimmen,
genau,
aber
kann ich mich erinnern.
Verloren, weil die halt in den falschen Staaten einen größeren Vorsprung hatte. So, also nehmen wir Popular Vote und du sagst eine Prozentzahl.
Mit Unterscheidung. Wie groß der Vorsprung
Abstand
ist von Kamala,
okay,
auf
Kamala.
Donald.
Kamala.
Kamala. Was sagst du?
Ich glaube recht deutlich. Ich glaube, er hat es jetzt nicht mehr so drauf. Das ist der Hauptgrund, warum ich das glaube.
Hat er aufgegeben?
Nee, das nicht. Ihr gibt nicht auf. Aber sie hatte das Glück, sie musste nicht durch diese Vorwahl-Ekelhaftigkeit. Die kann sehr viel so Schaden und verletzte Gefühle hinterlassen. Und sie macht, glaube ich, eine gute Kampagne bis jetzt. Und er ist nicht mehr fit.
Er ist nicht mehr der gleiche. Seit ihm das halbe Ohr fehlt, ist er nicht mehr der gleiche.
Ist nicht mehr so on message, glaube ich.
Ja,
aber
okay, gut, okay, los.
Ich sage Popular Vote, Vorsprung Kamala Harris, 4,8%.
4,8. Soll ich sagen mehr oder weniger oder mich festlegen?
Sag mehr oder weniger.
Mehr. Wir müssen es notieren. Müssen wir nicht notieren.
Müssen
ist
wir
ja
nicht
aufgezeichnet.
Die Leute werden uns,
unglaublich.
Orakel.
Woher habt ihr das? Ich sage mehr.
Okay.
Ich sage mehr, es wird ein Erdrutschsieg.
Kann sein.
Darauf lege ich mich fest.
Kann immer
Wann
passieren.
Wann sind die Wahlen? Sag's nochmal für alle.
5. November.
Ich weiß das natürlich.
Und die Regel ist, die ist ganz lustig, immer am Dienstag nach dem ersten Montag im November.
Mhm.
Also gut, das heißt, wenn der 1. November ein Dienstag ist, dann wäre die Wahl nicht da. Frühestens am 2. November.
5. November, da haben wir ja noch ein paar Mal jetzt.
Warum wählen die dienstags? Auch nicht normal.
Du, weil du kriegst ja Montag, kriegst du relativ wenig Leute aus dem Bett raus, da sind die noch alle so mit sich beschäftigt und ab Mittwoch fangen die Leute auch schon wieder an zu trinken, um die Woche zu überstehen. Deswegen ist Dienstag so Sweet Spot.
Sehr gut.
Gut, Christian, das war schön. Bis zum nächsten Mal.
Gehabt dich wohl.
Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality. Mit freundlicher Unterstützung von Makiko.